Herzlich willkommen bei Zwischenfunk, der christlich-queere Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zuhören und Queerdenken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwischenfunk. Mein Name ist Annika und ich habe heute einen wunderbaren Gast bei mir, Tobias Köpke. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Es ist eine große Ehre für mich.
Das ist schön. Schön, dass du dabei bist. Ich habe eben gerade überlegt, dass du tatsächlich eine Person bist, die ich in Corona-Zeiten kennengelernt habe und noch nie in 3D sozusagen gesehen habe. Wir haben uns bisher immer nur in irgendwelchen Video-Meetings oder Veranstaltungen gesehen. Das müssen wir irgendwann nochmal nachholen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das hat sich so ergeben, genau, dass wir uns immer nur über den Bildschirm gesehen haben. Aber trotzdem irgendwie, es waren immer schöne Momente, fand ich.
Auf jeden Fall. Tobi, willst du dich einmal kurz vorstellen? Was machst du, woher kommst du? Genau, sag doch mal ein paar Sätze zu dir.
Ja, also ich bin Tobi, genau. Ich bin 31 Jahre alt, verheiratet, habe eine kleine Tochter, die ist 3 Jahre alt und wir erwarten auch unser zweites Kind jetzt Ende Juli. Ich weiß gar nicht, wann der Podcast veröffentlicht wird, aber genau, dann werden wir ja zu viert sein als kleine Familie. Und ich wohne in Elztal bei Berlin. Das ist so der Baptisten-Campus hier. Und ich habe in Berlin soziale Arbeit studiert und arbeite jetzt als FSJ-Referent im Gemeindejugendwerk in Berlin-Brandenburg und seit kurzem auch als Referent für den Freiwilligendienst im Bundes-GJW. Und ursprünglich komme ich aus Rostock, bin da groß geworden, zur Schule gegangen, habe da Zivi gemacht, hab da auch angefangen zu studieren und dann doch gemerkt, ist nicht das Richtige, habe Maschinenbau studiert und hatte auch irgendwie das Gefühl, dass Gott meinte, nee, das ist nicht das Richtige für dich. Und dann habe ich nochmal neu nachgedacht und mit vielen drüber geredet und festgestellt, dass das Soziale irgendwie mir ganz gut liegt und dass ich vielleicht da auch beruflich in die Richtung gehen sollte. Und dann habe ich eine Erzieherausbildung gemacht, auch ja ein Jahr als Erzieher gearbeitet und dann sind wir zu zweit damals noch Richtung Berlin, damit ich da nochmal studieren kann, soziale Arbeit. Genau.
Mhm. Ja, cool. Ja, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Ich habe auch erst sozusagen im zweiten Berufsleben bin ich auch in die soziale Richtung gegangen. Mhm. Okay. Ja, vielleicht kann ich mal kurz erzählen, warum wir dich eingeladen haben. Du zählst ja zu den Unterstützern von Zwischenraum, wie wir in unserer queeren Sprache sagen, ein Ally.
Ah ja, wusste ich noch gar nicht, dass ich so heiße.
Genau. du hast im Prinzip uns zuerst eingeladen. Ich glaube, das war nach der Coming-in-Veranstaltung, ne?
Ich glaube, das war sogar noch vorher, aber da kam die Einladung schon raus und ich wusste da schon, dass ich da mit dran teilnehmen will.
Ja, okay. Das heißt, das FSJ-Seminar war quasi der erste Kontakt. Also du hattest Zwischenraum gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, ein Seminar zum Thema Queersein und Christinsein in einer Gruppe, die du mit angeleitet hast. Das waren alles FSJlerInnen, die sozusagen gerade in ihrem FSJ-Jahr sind und verschiedene Seminare. Ihr hattet da, glaube ich, eine ganze Woche oder ein paar Tage zu verschiedenen Themen.
Ja, genau. Genau. Also ich bin halt als FSJ-Referent zuständig, auch für die Seminare, die unterm Jahr so stattfinden. Also die Freiwilligen entscheiden sich ein Jahr lang, sich zu engagieren in in einer Einsatzstelle, in einer sozialdiakonischen Einsatzstelle. Und also da haben wir Baptistengemeinden, wir haben Kitas, wir haben offene Kinder- und Jugendarbeit und auch im Krankenhaus. Und die Freiwilligen bekommen dann aber von uns als dem Träger auch noch dieses Seminarangebot, wo sie daran teilnehmen müssen.
Mhm.
Und genau, das Programm plane ich gemeinsam mit meinem Kollegen. Und ja, uns ist, oder mir ist dabei die Idee gekommen, ach, warum fragen wir nicht mal Zwischenraum, mhm, um dieses Thema irgendwie, ja, und um uns damit zu beschäftigen.
Ja. Ja, total cool. Also wir haben uns darüber echt total gefreut. Es war auch das erste Mal, zumindest dass ich es weiß, dass wir in so einem Rahmen irgendwie eingeladen wurden, dort ein Seminar zu halten und einfach mit den jungen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das war auch wirklich, wirklich ganz fantastisch, das Seminar und auch die Leute, die daran teilgenommen haben. Da ist dann irgendwie so eine schöne Diskussion letztendlich entstanden und man hat doch gemerkt, dass da irgendwie total viel Interesse ist.
Hm.
Wir haben ja so eine Mischung aus so ein bisschen Theorieanteilen und aber auch unseren, ja, so Biografien. Ich habe das ja zusammen mit Nadja dann gemacht, das Seminar, und wir haben auch so ein bisschen aus unserer Geschichte erzählt, wie es uns, ja, ergangen ist mit dem Thema Homosexualität in unseren Gemeinden, in denen wir so waren. Und das ist mir bei diesem Seminar aufgefallen. Und dann hast du uns nochmal zu einem nächsten Seminar eingeladen, zu eurer SurfCon 2.0 Veranstaltung. Kannst ja vielleicht gleich nochmal sagen, was das genau ist. Und in beiden Seminaren ist mir total aufgefallen, wenn wir biografisch erzählt haben, da war so eine krasse Aufmerksamkeit.
Ja.
Also das war wirklich richtig cool. Und ja, also da sind bei mir auch danach so ein paar Ideen jetzt gekommen, weil wir jetzt im Prinzip da jetzt zum ersten Mal so ein 90-minütiges Seminar entwickelt haben,
mhm,
und das auch gerne jetzt noch anderweitig einsetzen möchten.
Okay.
Weil das irgendwie doch, ja, war für uns auch irgendwie ein guter, gute Anregung, das überhaupt mal zu machen. Ja, möchtest du vielleicht noch kurz erzählen, was die SurfCon 2.0 war?
Ja, die hieß deswegen 2.0, weil wir es letztes Jahr auch schon veranstaltet haben. Das ist ein Schulungstag für Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendarbeit, wo wir, ja, also die erste Veranstaltung war eigentlich in Präsenz geplant, 2020, und dann kam Corona und dann mussten wir es umstellen auf online.
Mhm.
Und unsere Idee war dahinter, dass man einfach ganz viele Seminarangebote hat an einem Tag und sich da gemeinsam trifft, sich auch kennenlernt und dann ja sich zu unterschiedlichen Themen inspirieren lässt von unterschiedlichen ReferentInnen. Und ja, das war beim ersten Mal schon ja, ein Erfolg. Da hatten wir damals 8 Themen und dieses Jahr haben wir uns dann oft auf 6 Themen konzentriert und dafür ein bisschen länger. Und genau, da war ein Thema auch, ja, christlich und queer, und aber auch noch andere Themen, auch im Zusammenhang mit der, ja, mit der christlichen Kinder- und Jugendarbeit. Ja.
Mhm. Und es waren, also die TeilnehmerInnen waren alles Haupt- oder Ehrenamtliche, die eben im Baptistenbund irgendwo unterwegs sind, ne?
Ja, genau. Also, ja, sowohl in Gemeinden da, dann im Kindergottesdienst oder in der Jugendarbeit unterwegs sind oder ja auch im GJW, also dem Jugendverband der Baptisten, über regionale Veranstaltungen organisieren,
ja,
und planen.
Genau. Mhm. Ja, also an der Stelle wirklich nochmal echt vielen Dank, dass du uns da eingeladen hast zu beiden, weil das ist im Prinzip genau da, wo wir ja auch hinwollen. Also das, dadurch wurde das ja so an MultiplikatorInnen so gerichtet, die das vielleicht ja jetzt mittragen in ihre Gemeinden oder einfach so ein paar Anregungen gibt bei dem, was sie jetzt von unserem Seminar so erlebt haben oder einfach ja auch so eine persönliche Entwicklung. Das hat man einfach gemerkt, dass ganz ehrlich auch Fragen gestellt wurden, Gerade bei dem FSJ-Seminar kann ich mich erinnern, da waren jetzt nicht alle irgendwie komplett pro, sondern da waren auch einige, die ganz ehrlich auch Fragen gestellt haben oder auch Zweifel ausgesprochen haben. Und da kommt man einfach dann echt gut ins Gespräch. Und ja, das ist, glaube ich, total, total wichtig. Und dass wir da so einen Raum hatten jetzt bei euch innerhalb des Baptistenbundes, ja, hat uns auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, ja, dass schön. Noch ähnliche Nachahmer kommen.
Ja, ganz bestimmt.
Ich habe auf jeden Fall jetzt in der Zeit gemerkt, du warst ja dann auch bei Coming In, dass du auf jeden Fall dem Thema sehr aufgeschlossen bist und scheinbar auch sehr wohlgesonnen und proaktiv da auch was mitbewegen willst. Und in unserem Austausch hast du, glaube ich, sogar mal den Satz fallen lassen, dass du sogar so ein bisschen was wie eine Berufung zu dem Thema empfindest. Und da würde mich jetzt natürlich schon irgendwie mal interessieren, wie dein Weg mit queeren Themen war, ob das für dich schon immer so war, dass du da komplett offen dem gegenüber eingestellt warst oder ob es da auch so eine Entwicklung gab bei dir. Vielleicht kannst du dazu was erzählen.
Ja, da gab es auf jeden Fall eine Entwicklung. Also wie schon gesagt, bin ich in Rostock geboren und aufgewachsen. Und wie man auch so schön sagt, bin ich auch christlich aufgewachsen in der Baptistengemeinde dort. Meine Eltern waren da sehr engagiert. Mein Vater war Gemeindeleiter. Es gab unter der Woche auch viele Veranstaltungen. Also ich war sehr häufig in der Gemeinde. Wir haben sogar am Anfang noch im Gemeindehaus gewohnt. Meine Eltern haben Hausmeistertätigkeiten da vollzogen. Und so, dass die Gemeinde für mich auch immer irgendwie ein Zuhause war und auch Familie war. Waren viele aus meiner Familie waren auch oder sind auch in der Gemeinde. Also ein großes familiäres Netzwerk, viele Freunde hatte ich da als Kind und dann später auch als Jugendlicher und ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt und würde auch sagen, dass die Gemeinde und dieses soziale Umfeld mich sehr geprägt haben und mir aber auch sehr viel Selbstbewusstsein gegeben haben. Hatte es auch nicht immer leicht in der Schule, wurde da auch in der Grundschule gehänselt und hatte da noch nicht so das Selbstbewusstsein. Und da war irgendwie die Gemeinde immer so ein Rückzugsort für mich. Habe da sehr viele positive Erfahrungen erlebt. Und für mich war dann auch der Glaube immer sehr selbstverständlich, dass es Gott gibt, dass das, was in der Bibel geschrieben steht, dass das wahr ist und passiert ist. Und dann war es für mich auch irgendwie eine Selbstverständlichkeit, mich irgendwann taufen zu lassen, mit 12 Jahren. Und bin dann auch nach und nach in die Mitarbeit da reingerutscht und war dann erst jüngster Mitarbeiter, dann Jugendmitarbeiter. Und man muss aber auch sagen, dass die Gemeinde zu der Zeit auf jeden Fall relativ konservativ war. Also es gab so bestimmte Punkte, dass eine Frau nicht predigen sollte, zum Beispiel. Es war auch noch zu der Zeit, als ich Kind war, dass Frauen auch nicht Abendmahl austeilen durften. Und da gehörte natürlich auch eine relativ moralische Sexualethik dazu. Und für mich war es selbstverständlich, dass Homosexualität eine Sünde ist. Weil es nicht Gott gewollt ist, nicht der Schöpfungsordnung entspricht. Und es war aber trotzdem irgendwie ein Tabuthema. Es war jetzt nichts, wo man so offen drüber diskutiert hat. Es gab jetzt auch, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass Homosexualität dann mal in der Jugendstunde auch Thema war. Das war dann erst, als ich selber Jugendmitarbeiter war, dass mal der Pastor darüber gesprochen hat. Für mich war das relativ eindeutig, dass Homosexualität was was Unnormales ist, so was nicht in die Norm und schon gar nicht in Gottes Norm passt. Und bin aber auch so aufgewachsen, dass für mich irgendwie die Nächstenliebe irgendwie an erster Stelle steht. Mhm. Und dass das oberste Gebot ist, mit der Liebe zu Gott natürlich. Und ja, meine Eltern eigentlich auch immer einen sehr seelsorgerlichen Umgang mit Menschen hatten und ich auch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch war und bin. Mhm. Und dass dann so manche Begegnungen, sag ich mal, außerhalb der Gemeinde dann dazu nicht so nicht zusammenpassten mit meinem Bild von Homosexualität und was mir so suggeriert wurde, dass ja homosexuelles Verhalten etwas Unmoralisches ist, also etwas Sündhaftes. Und aber so richtig ins Nachdenken, weil ich hatte einfach wenig Berührungspunkte. Also klar, irgendwie in der Schule ist das mal Thema dann, wenn sich da jemand outet, oder in der 7., 8. Klasse war es auch für uns normal, Jungs zu ärgern, die halt nicht so männlich wirkten.
Ja.
So, das waren so Sachen, aber ansonsten war es in der Gemeinde kein Thema. Es gab wohl in der Vergangenheit, gab es da auf jeden Fall unschöne Erfahrungen auf beiden Seiten, wo eine Person aus einer Familie sich geoutet hat und wo es da wirklich Zerwürfnisse gab. Aber das habe ich alles nicht miterlebt. Aber es prägt natürlich auch eine Gemeinde. Aber so richtig ins Nachdenken bin ich dann erst gekommen, als ich dann wirklich eine Christin, die sich als die Lesbin war oder ist, genau, das ganz selbstverständlich erzählt hat, dass sie eine Freundin hat. Und da merkte ich dann so, in dieses Bild passt du gar nicht. jedenfalls in das Bild, was ich hatte, dass dass man nicht Christ sein kann und gleichzeitig homosexuell. Mhm. Also das war so meine Vorstellung. Wenn in dieses Schwarz-Weiß-Denken hat das nicht reingepasst. Und dann schon gar nicht so andere Sachen wie eine wirklich verantwortungsvolle partnerschaftliche Beziehung zwischen homosexuellen Menschen, das war für mich eher vielleicht die Ausnahme als die Regel. Und dann noch im christlichen Umfeld, das habe ich einfach nie erlebt.
Ja.
Und da bin ich dann
das. Interessant irgendwie, dass das, also das hört man ja oft, ne, dass praktisch das überhaupt nicht vorkommt. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, warum man sich das überhaupt nicht vorstellen kann, weil man immer irgendwelche eher so awkward Gedanken hat zu Schwulen und Lesben und wie die sich wohl so verhalten und leben und aussehen.
Ja.
Und dass man das dann überhaupt nicht zusammenbekommt. Meistens bis zu dem Zeitpunkt, wie es ja jetzt dann auch bei dir war, dass du jemanden kennengelernt hast, der das dann ganz natürlich irgendwie auch rüberbringt und so erzählt. Das finde ich immer sehr, sehr erstaunlich.
Ja, und dann war es halt nicht nur so eine theoretische Auseinandersetzung oder theologische Auseinandersetzung, sondern dann war es eine biografische und eine persönliche und soziale. Und ich bin ja auch kein Theologe, ich bin ja Sozialarbeiter. Mhm. Und von daher hat es dann auch für mich nicht so gepasst, so dieses, diese Zuschreibung, die dann noch theologisch begründet werden. Und habe mich dann auch noch mal ein bisschen nochmal darüber nachgedacht, was ist für mich überhaupt Sünde? Also wenn Homosexualität Sünde ist oder als solches so bezeichnet wird, was bedeutet denn überhaupt Sünde? Und weil ich einfach nicht, ich habe darüber nachgedacht, was ist eigentlich so schlimm daran? Also was ist das Schädliche an homosexuellen Verhalten?
Ja.
Und da ist mir nichts eingefallen. Und dann habe ich mich gefragt, warum warum ist es denn überhaupt Sünde? Mhm. Und bis heute ist mir da nicht so wirklich was eingefallen.
Ja. Ja, es klingt so einfach, wenn du das erzählst. Und ich meine, ich sehe das ja mittlerweile auch so. Also das ist ja irgendwie auch mein Leben. Was glaubst du, warum? Also du hast dich ja dann relativ schnell irgendwie so damit auseinandergesetzt und bist dann ja auch zu einer anderen Haltung gekommen. Aber was glaubst du, warum Menschen vielleicht ihr Leben lang an eher so eine Kontrahaltung und sowas irgendwie auch daran festhalten?
Hm. Na, ich glaube, einmal kann das wirklich sein, dass da wirklich negative Erfahrungen gesammelt wurden.
Mhm.
Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass gerade in der Vergangenheit, ist ja auch noch gar nicht so lange her, gesellschaftlich Homosexualität ja auch noch als sehr unnormal empfunden wurde, und der sogar strafrechtlich verfolgt wurde und jedes Outing ja auch Gesellschaft oder jedenfalls im sozialen Umfeld immer Folgen mit sich brachte. Das kann einmal sein. Dann glaube ich wirklich einfach gar keine Erfahrung zu sammeln im sozialen Miteinander, also mit queeren Menschen. So dass man halt wirklich sich ein Bild schafft, was einfach nicht der Realität entspricht.
Ja.
Also da wird dann Homosexualität mit anderen sexualethischen Themen in einen Topf geworfen, die auch als problematisch angesehen werden. Ne? Also Pädophilie, Untreue, Sex vor der Ehe, Sexsucht, Pornografie. Und ja, das aber nicht alles alles zusammengehört, sondern dass es auch anders funktionieren kann. Also man kann ja über die einzelnen Begriffe ja auch nochmal drüber diskutieren, aber ich glaube, dass häufig so die positiven Begegnungen einfach dann auch fehlen, glaube ich.
Mhm.
Und dann ja wirklich dieses sehr starre an theologischen Dogmen festhalten, wo ja so eine sexualethischen Themen über die Nächstenliebe vielleicht sogar gestellt werden. Obwohl dann gesagt wird, man kann ja die Sünde hassen und den Sünder lieben.
Ja.
Aber das ist für mich ein Konstrukt, was irgendwie nicht funktioniert.
Mhm.
Weil, also das kannst du ja auch sagen, aber für dich ist ja deine Sexualisierung, ist das ja auch ein Teil deiner Identität und man kann es ja gar nicht so voneinander trennen.
Ja.
Das ist was
ja.
Wo ich jedenfalls gemerkt habe, bei mir hat das nicht funktioniert, das so zu denken, also jemanden zu begegnen, obwohl man eine bestimmte Tätigkeit oder sexuelle Orientierung nicht gut heißt, kann man dem gar nicht so in Liebe begegnen, wie man es eigentlich sollte oder wie eigentlich der Anspruch von Nächstenliebe auch ist irgendwie.
Ja.
Und ich glaube, dass viele daran scheitern.
Aber jetzt hast du ja quasi so jetzt im Moment so dein Standpunkt in deinem Prozess gesagt, dass du dich proaktiv auch einsetzen willst für das Thema. Kannst du noch mal beschreiben, woher das jetzt kam? Also ich meine, es ist ja schon irgendwie ein Unterschied zu sagen, ja gut, ich habe jetzt mit dem Thema so meinen Frieden. Ich glaube nicht, dass Homosexualität Sünde ist. Würde das auch nie verurteilen, aber dich jetzt praktisch so dafür einzusetzen, dass du auch Zwischenraum einlädst oder jetzt auch hier im Podcast bist und so, was uns ja natürlich total freut. Wie kam es jetzt dazu?
Ja, also ich glaube, einmal ist es bei mir auch biografisch. Ich bin ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch. Also als Kind war es noch eher in die negative Richtung, dass ich nicht verlieren konnte und immer versucht habe, irgendwie meine Gerechtigkeit durchzusetzen. Aber so im Laufe der Zeit habe ich einfach auch gemerkt, dass mir so ja Ungerechtigkeiten immer sehr persönlich angehen und dass ich gemerkt habe, dass für mich Gerechtigkeit und Freiheit und Liebe für mich irgendwie die zentralen Glaubensthemen sind. Mhm. Und dass das irgendwie an vorderster Linie steht. So. Und das sind für mich auch die, also wenn ich von theologischen Dogmen oder biblischen Dogmen gesprochen habe, dann sind das für mich eher so die Gesetzmäßigkeiten, denen ich folgen möchte. Also dass Gott ein liebender Gott ist, dass Gott Gerechtigkeit liebt und dass Gott Freiheit liebt.
Ja, im Prinzip und, auch so ein bisschen wahrscheinlich das, was Jesus auch vorgelebt hat, ne?
Ja, voll, genau. Und wenn ich jetzt mitbekomme, und das habe ich tatsächlich jetzt erst in den letzten Jahren mitbekommen, dass Menschen darunter leiden, weil sie homosexuell sind und aber in einem christlichen Umfeld aufwachsen oder gerne in einem christlichen Umfeld sein möchten, dann möchte ich das einfach nicht.
Ja.
Also das ist mir einfach zuwider und das, also ich mag es nicht, dass Menschen verletzt werden und das auch noch theologisch und biblisch begründet wird. Das passt für mich einfach nicht zusammen und dem möchte ich entgegenwirken so ein bisschen. Das ja entspricht einfach meinem Gerechtigkeitsempfinden und und ich merke einfach, dass das sowohl strukturelle Gründe hat, die man bekämpfen muss aus meiner Sicht und wo Veränderung notwendig ist. Aber wie es bei mir auch war, es bedeutet, dass man ja Menschen da für dieses Thema sensibilisieren muss, glaube ich. Mhm. Also wo das Begegnungsräume entstehen und da fand ich Coming In total auf jeden Fall so ein, für mich auch nochmal so ein Startpunkt, weil es dann nicht von nicht von oben kam irgendwie, jetzt müssen wir zu diesem Thema eine Stellung beziehen, sondern es kam aus der queeren Szene, aus der queeren christlichen Szene, hey, wir müssen jetzt mal irgendwie gemeinsam mit hetero-cis-Menschen schauen, dass wir eine offenere und tolerantere christliche Welt hinbekommen.
Ja.
Irgendwie, ne? Also dass Menschen wirklich willkommen sind in Gemeinden und dass das nicht nur gesagt wird, sondern auch gelebt wird. Ja. Mhm. Und das hat mich von Anfang an irgendwie begeistert. So und deswegen bin ich da gern mit dabei und unterstütze das gerne. Und ich finde auch, ich habe es bei mir selber erlebt, dass ich ja in der Gemeinde und in der Familie wird man ja auf eine gewisse Art und Weise sozialisiert. Und ich habe es einfach erlebt, es ist total bereichernd, mal den Blick über den Tellerrand hinauszuwerfen. Und das ist auch, was wir in unseren FSJ-Seminaren versuchen, dass die jungen Menschen, die ja aus der Schule kommen, einfach mal mit Themen konfrontiert werden, mit denen sie vorher nicht so wirklich Berührungspunkte hatten. Sogenannte Tabuthemen wollen wir einfach mal angehen. Nicht, um Menschen von irgendwas zu überzeugen, sondern einfach mal was anderes darstellen, was sie vorher so noch nicht gesehen haben. Einfach mal aus einem anderen Blickwinkel etwas zu sehen. Und dann haben sie nämlich die Möglichkeit, selber ihre eigene Meinung, ihr eigenes Denken, ihre eigenen Werte und letztendlich auch ihren eigenen Glauben zu bilden. Nur dann, also ich finde, nur wenn man wirklich den offenen Tisch sieht und nicht nur seinen eigenen Teller, nur dann kann man sagen, okay, ich pick mir das und das wird dann zu meiner eigenen Wertvorstellung, zu meinem eigenen Glauben. Genau, wenn man immer nur das etwas einseitig betrachtet, führt das, glaube ich, nicht in die Freiheit.
Ja. Ja, genau. Und ich meine, du trägst ja dann auch dazu bei, sei es jetzt in der Gemeinde oder jetzt im Rahmen deiner Arbeit, dass, genau, das ist ja wirklich so eine Persönlichkeits- und Glaubensentwicklung, dass das überhaupt möglich ist.
Ja.
Wie du sagst, wenn man nur einen relativ eingeschränkten Raum oder Möglichkeiten sieht, dann klar ist auch vielleicht irgendwie eine Entwicklung möglich, aber das ist halt nicht das ganze Bild. Und genau so das Angebot zu machen, sodass dann die jungen Menschen irgendwie selbst entscheiden können, in welche Richtung es geht, das ja, finde ich auf jeden Fall erweitert auf jeden Fall Horizonte und ja, ist einfach total wertvoll und wichtig.
Ja, und wir versuchen das halt auch auf einer menschlichen Ebene zu machen, ne? Und nicht auf einer theoretischen Ebene.
Mm.
Also es ist auch bei anderen Themen, ne? Also wir setzen uns mit dem Thema Obdachlosigkeit auseinander, Prostitution, setzen uns mit anderen Religionen auseinander und das aber immer in Begegnung mit Menschen.
Ja.
Weil ich glaube, das fehlt uns häufig, ne? Dass wir uns ja vielleicht theoretisch oder durch die Medien irgendwie beeinflussen lassen, aber nur in den persönlichen Begegnungen merkt man, okay, das sind auch Menschen und die haben ihre Gründe, so zu denken und so zu leben.
Mhm.
Und das ist okay,
ja.
Erstmal. Ich muss nicht so leben, ich muss nicht so denken, aber es ist erstmal wichtig, dass man es okay findet, dass andere so leben und denken.
Ja. Ja, ich glaube, das ist vielen Gemeinden, vielleicht auch gerade einigen freikirchlichen Gemeinden so abhanden gekommen, dass das Christentum ja eigentlich wirklich so eine Beziehungsreligion ist und nicht nur rein so eine Buchstabenreligion. Das alles, was ja letztendlich auch in der Bibel passiert ist. Natürlich haben wir das jetzt als Buch und es sind Buchstaben, die wir lesen, aber dahinter stecken ja Geschichten und teilweise reale Begebenheiten und genauso wie das heute auch passiert. Ich finde es ja immer ein bisschen schade manchmal, dass die Bibel zumindest bis jetzt als abgeschlossenes Buch festgelegt ist. Ich wäre ja eigentlich dafür, dass man die noch fortschreibt. Kann ja vielleicht noch kommen, mal schauen.
Ja, ich fand, was Christoph in Folge 9 erzählt hat, ne? Nochmal mit diesem Theaterstück, ne? Diese Dramaturgie, dass wir jetzt im fünften Akt sind, glaube ich, ne? Meinte er, das sehe ich genauso. Also für mich ist die Bibel auf jeden Fall ein Fundament und total bedeutsam. Und das sind alles Geschichten, wo Gott gehandelt hat. So, das sehe ich auf jeden Fall. Aber die Bibel oder die Zeit der Bibel kannte keine Homosexualität, so wie sie heute gelebt wird. Die Bibel kennt auch nicht die Ehe, die so, wie wir sie heute leben, wurde, sondern damals haben Teenager geheiratet oder mussten heiraten, damit sie irgendwie ja nicht verhungern oder gesellschaftlich anerkannt sind. Und da war auch Ehe, war bei der Ehe auch der erste Zweck, so Kinder zu kriegen. So.
Mhm.
Und
ja.
Für uns ist auch heute vorstellbar, dass man Single bleibt, dass man heiratet, aber keine Kinder kriegt.
Ja,
und dass man und Mann oder auch Frau und Frau heiraten und dass das auch okay ist.
Jetzt hast du ja sozusagen deine, ich nenne es jetzt mal queere Berufung, ja innerhalb deines Arbeitgebers sozusagen erlebt. Du hast ja jetzt vorhin beschrieben, wie dein Aufwachsen war im Baptistenbund, wo einiges richtig gut für dich war, aber eben auch konservativ in solchen Themen. Wenn du jetzt Seminare veranstaltest und uns dazu einlädst, ist das für dich unproblematisch? Also jetzt im Rahmen deiner Arbeit und quasi mit dem Baptistenbund als Arbeitgeber? Oder musstest du dich da vorher erstmal absichern? Oder wie ist da im Moment der Stand beim Baptistenbund?
Also Es entwickelt sich, sage ich es mal so. Also auch zum Beispiel meine Heimatgemeinde in Rostock, die ist jetzt auch nicht mehr, also jedenfalls aus meiner Perspektive, nicht mehr so, konservativ oder teilweise habe ich es ja auch als fundamentalistisch erlebt. Da hat sich auch einiges gewandelt. Da ist jetzt auch ein schwuler junger Mann getauft worden und es wurde thematisiert in der Gemeinde und es war für die große Mehrheit war das gut oder in Ordnung. Im Baptistenbund, ich glaube, da ist auch einfach eine Vielfalt an Meinung dem Thema gegenüber. Aber ich erlebe es, dass es langsam akzeptiert wird, dass man auch, also dass es nicht mehr als heilsentscheidend oder so gesehen wird, wie man ja zu diesem Thema steht. Es gibt sehr konträre Meinungen dazu. Und deswegen muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig auch dieses Thema anpacken, weil es auch zur Verwerfung kommen kann. Aber als ich jetzt zum Beispiel im GLB Berlin-Brandenburg einen Vorschlag gemacht habe, hey, wollen wir euch einladen jetzt zur SurfCon, da habe ich, weil ich weiß, das ist ein sensibles Thema, habe ich den Vorstand gefragt und die fanden das aber okay. Oder sogar gut, dass ich das Thema angehe. Und solange ich im Freiwilligendienst arbeite und da die Seminare auch mitverantworte, habe ich jedenfalls, wurde das jetzt von Arbeitgeber Seite schon gar nicht, aber auch ansonsten wurden da jetzt keine negativen Meinungen oder so zu an mich herangetragen. Also es wird natürlich auch kritisch gesehen und man muss auch vielleicht auch manche Worte werden auch auf die Goldwaage gelegt. Das habe ich auch in manchen Facebook-Diskussionen schon erlebt. Aber ich habe das Gefühl, dass da eine gewisse Offenheit da ist, dass man einfach unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema haben kann. Genau, und deswegen gibt es da jetzt auch keine Anweisung oder so vom Bund oder so, von einzelnen Personen in der Verantwortungsebene, wie man zu diesem Thema zu stehen hat oder wie man sich dazu äußern sollte.
Ja, genau. Ja, also ich habe das auch so bei Coming In so erlebt und witzigerweise gehe ich ja gerade in eine Gemeinde, die ein Baptisten-Gründungsprojekt ist. Das, um ehrlich zu sein, das hat mich gar nicht so interessiert, irgendwie jetzt, aus welchem Stall diese Gemeinde kommt. Es hat mir einfach dort gut gefallen und ich habe das dann irgendwie ein bisschen später dann so erfahren, habe mich aber auch gar nicht so weiter damit beschäftigt. Also es ist jetzt quasi gemeintlich so der erste Berührungspunkt für mich mit dem Baptistenbund. Und als ich dann bei Coming In gesehen habe, wie viele Leute sich da engagieren, insbesondere auch von Hauptamtlichen, die im Baptistenbund arbeiten und dann ja auch später es nochmal so eine offene Diskussionsrunde auch gab unter den Baptisten, die sich dann einen eigenen Zoom-Raum da nochmal genutzt haben.
Ja, wo und, übrigens 80, ich glaube über 80 Leute waren, ja.
Genau, ja. Und ich habe mich da mal so kurz reingesneakt. Ich bin mal so durch die Räume gegangen und habe immer mal so mitgelauscht. Das war ja alles eine öffentliche Veranstaltung. Und ich war sehr, sehr beeindruckt, also wie dort diskutiert wird, mit welcher Offenheit, auch mit welchen progressiven Gedanken und Ideen und also es war wirklich, also ich war dann fast so ein bisschen stolz, dass ich jetzt zufälligerweise eben bei einem Gemeindegründungsprojekt der Baptisten da jetzt zufälligerweise quasi reingeraten bin, weil ich dachte, ach cool, das habe ich mir jetzt nicht bewusst so ausgesucht, aber finde es natürlich toll, dass der Baptistenbund da so in diese Richtung so in Bewegung ist. Habe das auf jeden Fall auch durch die Masse, wie du es auch beschrieben hast, weil eben 80 Leute da auch waren, als wirklich sehr beeindruckend wahrgenommen. Ich meine, es wird wahrscheinlich Gemeinden geben, wo das eher noch konservativer gehandhabt wird. Da kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Ich glaube, das ist ja ähnlich wie in anderen bünden, dass eben so ein Statement gibt vom Baptistenbund. Da haben wir uns ja auch schon mal ein bisschen drüber ausgetauscht. Da gibt es eins von 2013, was noch online gestellt ist auf der Homepage des Baptistenbundes. Und ob das jetzt aber so in allen Gemeinden quasi gelebt wird, wie es dort steht, das ist ja nochmal eine andere Sache, weil ich glaube, auch die Gemeinden vor Ort haben da nochmal so eine Entscheidungsfreiheit. Wobei man sagen muss, dass das Statement, würde ich sagen, also zu dem, was ich dort bei Coming In gehört habe, dann schon veraltet eher ist, dass viele neue Erkenntnisse dazugekommen sind. Aber so wie ich es verstanden habe, ist im Prinzip noch kein neues Statement gibt, ne, was irgendwie so offiziell jetzt verabschiedet wurde.
Nee, genau. Also ja, 2013 ist das Thema so aufgeploppt mit diesem offenen Brief, oder es war ja auch in der Gesellschaft ein großes Thema und in der evangelikalen Szene war das Thema. Ich weiß noch, dass ich da war ich ja dann auch noch jünger, als noch ja Pro Christ und Ulrich Pazani gepredigt hat und ich noch als konservativ denkender Jugendlicher darauf gewartet hat, dass dann auch endlich das Statement von ihm kommt, dass Homosexualität eine Sünde ist. Da hat man richtig drauf hingefiebert. Und ich glaube, in dieser Zeit ist ja dann auch irgendwann dieser offene Brief entstanden, wo die Diskussionen auch hochgekocht sind. Und ja, ich würde es auch so wie bei Christoph, bei der FEG, ist es irgendwie so ein Kompromisspapier geworden, wo, was ich schon mal gut fand, irgendwie dargestellt wurde, welche Denkensmöglichkeiten es dort gibt zu diesem Thema. Aber auch, ja, sehr schwammig einiges formuliert wurde. Und schon damals sehr kritisch gesehen wurde und heute noch kritischer, weil, ja, wie du schon gesagt hast, sich einfach ja die Gesellschaft weiterentwickelt hat, neue Erkenntnisse dazugekommen sind. Und ich glaube einfach, es ist natürlich ganz schwer zu sagen, wie die Mehrheit tickt und denkt. So, und ich glaube, es gibt eine große schweigende Mehrheit, die sich mit dem Thema einfach noch nicht intensiv auseinandergesetzt hat. Und das ist ja auch okay, muss man ja auch nicht, aber ich nehme es so wahr, dass die, sag ich mal, die sagen, hey, Homosexualität ist auf jeden Fall kein Tabuthema mehr und wir müssen da mehr wieder ins Gespräch kommen und wir müssen vor allem die Menschen in den Blick nehmen und uns für die queeren Menschen öffnen, dass die immer größer wird. Das ist schon mein Gefühl. Und deswegen wird es an der Zeit, dass dieser offene Brief von 2013 erneuert wird oder zumindest erstmal aus dem Internet gelöscht wird.
Ja, ja.
Genau, weil wenn man Baptismus und Homosexualität bei Google eingibt, ist das erste Suchergebnis und das steht dem Baptismus nicht so gut zu Gesicht. Also mal ein paar Zitate vielleicht aus dem offenen Brief rauszunehmen. Da wird immer von homosexuell empfindenden Menschen gesprochen. Mhm. Also als wenn es nur eine Empfindung ist und nicht so richtig zur Persönlichkeit und Identität gehört. Und dann wird davon gesprochen, dass es nicht sein kann, dass man als homosexueller Mensch und als homosexuell geouteter Mensch ordiniert, also als Pastor oder als Pastorin oder als Diakon oder Diakonin im Bund arbeiten kann, was aktuell möglich ist. Also wir haben mindestens einen Pastor, der sich als homosexuell geoutet hat und wo die Gemeinde aber ein Ja dazu gefunden hat und der wurde bisher nicht gestrichen von der Liste. Und oder dann gesagt wird, ja, man darf ehrenamtlich mitarbeiten als homosexueller Mensch, aber man dürfe ja nicht werbend seine eigene Orientierung vertreten.
Ja.
Was ich jetzt aus heutiger Sichtweise sehr witzig finde, diesen Ausdruck, als wenn man andere dazu überreden könnte oder dafür werben könnte, doch homosexuell zu werden.
Ja. Ja, also den Eindruck hatte ich auch bei Coming In, dass eben einige da nicht mehr so mit einverstanden sind. Und wie du sagst, doch wenigstens dann von der Homepage genommen wird, weil das dann tatsächlich ja wirklich ein falsches Licht auch auf den Baptistenbund wirft, weil sie ja dann doch da weiter sind. Von daher, also ich bin sehr, sehr gespannt, was da in den nächsten Monaten und Jahren passiert. Ich habe auf jeden Fall da irgendwie ein ganz gutes Gefühl. Ich denke, wir werden in einem Jahr oder so nochmal vielleicht dich wieder oder jemand anderes aus dem Baptistenbund nochmal einladen und gucken, wie dann der aktuelle Stand so ist.
Ja, Corona macht es natürlich nicht einfach über so eine Themen. Also weil auch wir im Baptismus sagen, ja, die Gemeinden vor Ort entscheiden, wie sie mit solchen Themen umgehen. Das ist in Corona-Zeiten momentan sehr schwierig, ne, auf Gemeindeebene sowas zu diskutieren, darüber ins Gespräch zu kommen, Menschen einzuladen, auf der persönlichen Ebene sich auch damit auseinanderzusetzen. Es schwebt immer so die Angst im Raum, was ist mit den Menschen, die das sehr kritisch sehen? Verlieren wir die dann nicht? Und aus dieser Angst heraus wird man ja vorsichtig und aus meiner Sicht aber auch ein bisschen zu langsam bei dem Thema. Aber ich habe auch meine Zeit gebraucht und ich kann das auch nachvollziehen, dass manche ihre Zeit damit brauchen. Und das ist ja auch okay. Aber es gibt halt welche, die generell einfach gar nicht gesprächsbereit und dialogfähig sind. Und aus meiner Sicht sollte man mit solchen Menschen, auf solche Menschen nicht mehr so große Rücksicht nehmen. Weil ich finde, Dialogbereitschaft und auch Zuhören und Menschen als mitgläubig zu sehen, das sind erstmal die Fundamente, um miteinander ins Gespräch zu kommen.
Ja, und vielleicht kann ich an der Stelle nochmal erwähnen, dass es auch eine Möglichkeit gibt, mitzuarbeiten bei Zwischenraum, gerade was das Thema Queer sein und Gemeinde anbelangt. Da entsteht gerade eine Arbeitsgruppe, um auch methodisch-didaktisches Material für die Gemeindearbeit zu entwickeln, um queere Themen aufzugreifen. Wie gesagt, wir haben jetzt schon dieses eine Seminar entwickelt, so als ja wirklich niederschwelliges Angebot in Gemeinden, sich vielleicht überhaupt das erste Mal damit auseinanderzusetzen. Da kann man uns gerne einladen. Und es gibt jetzt, ist gerade am Entstehen eine Arbeitsgruppe, die, also mein Traum wäre von Kindheit bis Seniorenalter verschiedenes Material zu entwickeln. Da gibt es schon verschiedene Ideen, dass man das auch wirklich benutzen kann und in verschiedenen Gruppenangeboten dann anwenden kann, damit man überhaupt da drüber mal ins Gespräch kommt und auch wirklich auch fundiert mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und ja, genau, das wäre so unser Traum, dass wir das dann als Arbeitsmaterial irgendwie dann rausgeben können. Und wer daran mitarbeiten möchte, der kann sich gerne an mich wenden. Das ist Annika mit Doppel-N at zwischenraum.net. Ja, Tobi, ich würde sagen, ich finde, dass wir haben jetzt schon fast eine Stunde. Das ist eine sehr gute Podcast-Länge. Ich danke dir total für das Gespräch und deinen Einsatz. Menschen wie du machen mir Hoffnung, dass es zu dem Thema sehr positiv und gut vorwärts geht. Also vor allen Dingen, wenn Menschen wie du an solchen Stellen sitzen, die auch wirklich MultiplikatorInnen erreichen. Das finde ich total wertvoll. Also vielen, vielen Dank für deine Arbeit und deine Haltung. Und alles Gute für dich weiterhin. Und ich schätze mal, dass wir noch ein paar Veranstaltungen zusammen machen werden. Habe ich auf jeden Fall so ein Gefühl.
Ja, und hoffentlich dann auch in Präsenz, dass wir uns dann nochmal richtig begegnen können. Ja, vielen Dank. Aber ich finde, ich nehme natürlich den Dank an, aber ich bin da aus einer sehr privilegierten Position, ne? Also ich habe nicht groß was zu verlieren. Ich vertrete meine Meinung und habe da vielleicht dann auch manchmal mich mit kritischen Meinungen auseinanderzusetzen. Aber es geht nicht um meine Persönlichkeit, es geht nicht um meine Identität, ne? Und von daher macht es mir viel mehr Mut und Hoffnung, wie ihr als queere Christinnen euch da engagiert und obwohl ihr, sag ich mal, so viele negative Erfahrungen auch in Baptistengemeinden und in anderen evangelikalen Gemeinden erlebt habt, dass ihr trotzdem sagt, nee, das ist auch irgendwie unser Zuhause und wir wollen, dass es ein noch schöneres Zuhause wird, auch für die, die jetzt so nachwachsen, ne? Und die vielleicht dann diese Diskriminierungserfahrung dann hoffentlich nicht erleben müssen irgendwann mal. Und das finde ich, ja, das macht mir Mut und Hoffnung. Ja, dass, ja, wie gesagt, dass so persönliche Begegnungen auch entstehen können. Nur dann ist, glaube ich,
Ja, das
Veränderung
ist ein
möglich.
gutes Ziel. Das nehmen wir auf jeden Fall so mit.
Ja.
Ja, vielen Dank und unseren HörerInnen kann ich nochmal darauf hinweisen, dass man auch Themenvorschläge einreichen kann für diesen Podcast. Da gibt es die E-Mail-Adresse podcast@zwischenraum.net und ja, hinterlasst gerne Kommentare auf unserem Instagram-Account zur heutigen Folge. Wir freuen uns immer über Feedback. Und wünschen euch noch eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.